SRF 1.
Und da kommt das Regionaljournal Graubünden. Sparen, neue Gebühren, neue Steuern. Oder wird da Kur ihre Finanzen im Griff kriegen will? Erleichterung, ein Datum und eine mögliche Verzögerung. Oder warum die Münstertaler vielleicht doch noch länger auf ihre Umfahrung warten müssen. Denn wenn es krabbelt überall oder wie ein Kammerjäger Tausendfüßler vernichtet. Und ein Geiseldrama braucht Verhandlungsgeschichte. Braucht Verhandlungsgeschick oder wie die Experten mit dem Geiselnehmer umgehen.
Und der Geiselnehmer braucht Kontrolle und er muss sehr, sehr eng geführt werden. Sehr nett, sehr höflich, aber sehr, sehr eng.
Wir reden mit einem Vermittler bei Geiseldrama. Denn das Wetter, Sonne und Wolken wechseln sich ab in Rätien. Am Mikrofon Zara Hauschild. Die Stadt Chur hat über 100 Millionen Franken Schulden. Schon seit ein paar Jahren wird gespart. Nur lange Massnahmen noch nie dran. Der Stadtrat hat darum ein weiteres dickes Dossier mit Sparmassnahmen ausgeschafft. Was das im Detail heisst, wird morgen bekannt. Heute schon hat der Stadtpräsident aber durchblicken lassen, dass das Stadtpersonal Opfer bringen muss. Und er hat auch klar gemacht, dass man um eine Steuererhöhung wohl nicht herumkommt. Luca Laube.
10 Millionen Franken muss die Stadt in den nächsten 4 Jahren einsparen. Das hat der Gemeinderat Ende letztes Jahr so beschlossen. Der Stadtrat hat dazu jetzt ein dickes Papier ausgeschafft. Dort drin steht, wie und wo genau gespart wird. Weil die städtischen Angestellten direkt betroffen sind, aber erst heute Abend informiert werden, hat der Stadtpräsident Urs Marti heute noch kein Detail verraten. Nur so viel hat er erklärt.
Das Sparpaket hat auch Massnahmen im personellen Bereich, die wir allerdings versuchen abzufedern, sozialverträglich zu machen und eigentlich auf einen Standard zu bringen, der in der Wirtschaft üblich ist. Wir wollen also nichts von unseren Leuten abverlangen, die andere Leute nicht auch tragen können.
Beim Personal wird gespart und in ganz vielen anderen Bereichen. Mit Sparen allein sei es aber noch nicht gemacht. Man könne so zwar schauen, dass man nicht noch mehr ins Minus abrutsche, aber da sind eben auch noch ein Haufen dringende Investitionen, hat Urs Marti erklärt. Sportanlagen und Schulhäuser müssen saniert werden. Undichte Leitungen repariert, Strassen geflickt. Rund 200 Millionen Franken muss die Stadt in den nächsten Jahren investieren.
Ja, wir haben eine laufende Rechnung und eine Investitionsrechnung. Die laufende Rechnung kriegen wir mit den Sparmassnahmen in den Griff. Aber für die Investitionen, die Haufen Sachen, die in Chur schon bestehen, zu erhalten, zu erneuern, langt das Geld nicht. Wenn wir das machen müssen, dann müssen wir uns aus neu verschulden, das wollen wir vermeiden.
Der Schuldenberg von rund 114 Millionen Franken darf also nicht mehr ansteigen. Neues Geld will die Stadt mit höheren Gebühren reinholen. Die Handänderungssteuer und die Liegenschaftssteuer müssen wir erhöhen. Auch die Gebühren für den Kehricht oder zum Parkieren sollen rauf. Nur mit solchen neuen Einnahmen können wir die dringenden Investitionen zahlen, sagt der Stadtrat. Dann sind da aber auch noch die Neubauten. Zum Beispiel eine grosse multifunktionale Sportanlage in der Oberen Au. Die Idee gleist der Stadtrat neu auf.
Sportstätten ist ein Generationenprojekt. Und das Generationenprojekt können wir nicht mit den bestehenden Finanzen einfach heute vorfinanzieren. Wir müssen das verteilen auf etwa 50 Jahre. Wir meinen darum auch, dass eine heutige Steuererhöhung für neue, grosse Projekte gerechtfertigt ist.
Mit anderen Worten, ein grosses neues Sportzentrum gibt es nur gegen eine Steuererhöhung. Aber vor nicht einmal 2 Jahren hat das Volk klar Nein gesagt zu einer ähnlichen Idee. Damals hat man die Steuern temporär aufgetan, um das nötige Geld für die Sportanlage zusammenzukriegen. Und das Volk hat auch in mehreren anderen Abstimmungen Nein gesagt zu neuen Gebühren und Abgaben. Ob der Stadtrat, Kurerinnen und Kurer das mal hinter sich bringt, wird sich zeigen. Es wird im nächsten Jahr gerade mehrere Abstimmungen dazu geben.
Mehr Informationen zu den neuesten Sparvorschlägen von der Hauptstadt Chur gibt es dann morgen, hier bei uns am Abend. Gleiche Zeit, gleiche Station. Die Gemeinde Santa Maria im Münstertal soll eine Umfahrung kriegen. Die Bevölkerung hat am letzten Wochenende einen Entscheid von vor 16 Jahren bestätigt. Beim Kanton hat es heute geheissen, man sei froh über den Entscheid und man werde jetzt an die konkrete Planung gehen. Der Baustart, der ist für 2017 geplant. Aber, sagt der Chef vom Tiefbauamtes Heinz Dicht, das Datum sei noch nicht in Stein gemeißelt.
Es ist heute so, dass natürlich gerade Umweltkreise sehr kritisch Strassenvorhaben, auch Bahnvorhaben anschauen. und dass vielleicht da gewisse Aspekte von dieser Umfahrung denen nicht passen und dass Beschwerden dann erheben werden beim Verwaltungsgericht.
Im Vorfeld gegen die Umfahrung gewehrt hat sich schon die Stiftung Landschaftsschutz. Ihr Geschäftsführer, der Raimund Rodewald, hat gegenüber dem Regionaljournal heute schriftlich festgehalten, man werde sich auch weiterhin wehren. Man werde sicher eine Einsprache machen. Der Kanton Graubünden ist und bleibt bei Feinschmücker beliebt. Das zeigt der neueste Gomio-Restaurantführer. 82 von den über 800 aufgeleisten Schweizer Restaurants sind in Graubünden. Spitzenreiter bleibt der Andreas Caminada. Er betreibt das Schloss Schauenstein in Fürstenau und er hat 19 Punkte gekriegt. Entdeckung vom Jahr ist der Manuel Reichenbach von Trun in der Surselva. Er hat 14 Gomio-Punkte gemacht. Nochmal eine Absage für die Bündner Kirchensteuerinitiative der Bündner Jungfreisinnigen. Die Initiative will, dass Unternehmen und Firmen in Graubünden keine Kirchensteuer mehr zahlen müssen. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben schlägt dem Grossen Rat vor, die Initiative abzulehnen. Sie bringe den Unternehmen nur kleine Entlastungen. Für die Kirche wären die finanziellen Abstriche aber happig, heisst es in einer Mitteilung. Der Grosse Rat entscheidet nächste Woche über das Geschäft. Schon früher hat sich die Regierung dagegen ausgesprochen. Es ist ein gruseliges Phänomen. Seit ein paar Jahren fallen massenhaft Tausendfüßler über die Bündner Häuser her. Immer mehr Regionen, vor allem in Nordbünden, sind betroffen. Wir haben darüber berichtet. Jetzt im Herbst geht es wieder los. Die Tausendfüßler haben Wandersaison und die Kammerjäger einen Haufen zu tun. Der Luca Laube war bei so einem Einsatz dabei gewesen.
Das dritte fahren die Schädlingsbekämpfer an ein Mehrfamilienhaus am Flimser Dorfrand und stellen ihre grosse schwarze Offroad auf den Parkplatz vorne dran. Sie treffen die Hausabwärtin Annemarie Strübi, die in der Garage einfahrt, vom Weissen Haus steht. Auf den ersten Blick sieht man nichts von den tausend Füßlern. Wenn man aber näher hergeht, sieht man rund ums Haus tote Tierchen rumliegen. Der Sven Häuser ist einer der Kammerjäger und er kennt sich unterdessen bestens aus mit den kleinen schwarzen Viechern. Er zeigt der Hausabwärtin, wo das überall Giftspritzen wollen.
Sehen wir so?
Ja.
Da kommen sie raus, oder? Nachher, wenn wir sie dann gespritzt haben, kommen alle so weiss, wie verbrennt.
Ja.
Da jetzt auch, oder?
Ja, da liegt
überall. Überall.
Ja.
Wenn du jetzt vertraust, dann knacken sie auch, wie Popcorn.
Ja, ja.
Und jetzt mal schmecken.
Es fängt an stinken, wo Sven Häuser einen der vertrockneten Tausendfüßler verdrückt. Die Hausabwärtin Annemarie Strübi verzieht das Gesicht. Sie kennt den Gestank. Jetzt im Herbst muss sie statt einmal in der Woche wieder jeden zweiten Tag Staub saugen. Und das sei eine mühsame Sache.
Da ist halt schon prekär, weil alles es schudert einem, halt, wenn sie so wimselt, wenn man kommt und will saugen und dann bewegt sich da alles und das ist schon wirklich grusig. Und wenn man dann saugt und die toten Würmer, die stinken dann vom Staubsauger her auch und es ist nicht angenehm.
Hier in Flims hat es vor ein paar Jahren angefangen mit der Tausendfüßler-Invasion und immer noch ist es hier am heftigsten. Das hier am Haus sei noch fast harmlos, sagt der Sandro Derungs. Er ist der Chef der Firma mit dem Namen Insektkiller. Hier ganz in der Nähe hat er schon ganz andere Sachen gesehen.
Also wir haben Bilder schon gehabt, hier in einer Fischage, in einer Liegenschaft, das ist schwarz. Das knistert nur, wenn du läufst.
Als Schädlingsbekämpfer bekämpft der Sandro Derungs, wie der Name schon sagt, vor allem Schädling. Dabei ist das der Tausendfüßler nicht. Im Gegenteil, für den Boden sind die Tiere wichtig.
Das ist ein Nützling, der ist im Herbst da zum Laub. Das ersetzen, um wieder humusieren das Ganze. Aber wenn er in Massen so auftreten, ist er natürlich vor allem in erster Linie ekelhaft für die Mieter. Oder?
Und darum haben die Kammerjäger mit den Tausendfüßlern einen Haufen zu tun momentan. Sie spritzen im grossen Stil Gift in die Ritzen rund ums Haus. Der Panzer der Tausendfüßler schützt sie vor dem Gift. Darum wird spezielle Mittel am Boden gespritzt. Wenn die Tiere drüber laufen, greift sie das über Bayern an und sie sterben. Für den Moment haben die Hausbewohner den Ruhe von den Tieren. Aber nur bis zur nächsten Krabbelsaison. Die Tausendfüßler kommen nämlich immer wieder. Niemand weiss, wieso sie immer wieder auftauchen.
Es ist immer weniger, aber ganz weggebracht haben wir es bis jetzt noch nie, weil das ist ein Phänomen, ja, das wir nicht beeinflussen können.
Darum hat Sandro Derungs mit seiner Firma auch noch ein Zeitchen Aufträge. Es könne mit diesen 1000 Füßlern gehen bis im Januar. Er steigt in seinen schwarzen Offroader. Ein paar Kilometer weiter, in Nilands, warten schon die nächsten 1000 Füßler geblockten Hausbewohner aufs Kammerjäger-Team.
Mit einem Kammerjäger auf 1000 Füßlerjagd hier im Regionaljournal. Es sind dramatische Stunden gewesen, letzte Woche in Zitzers. Während 8 Stunden hat sich ein Mann in einem Bordell verschanzt und Leute als Geisel genommen. Vermutlich war ein Beziehungsdrama der Auslöser gewesen. Der Matthias Schranner ist Experte für solche Situationen. Jahrelang war er für die Polizei im Einsatz und er hat als Verhandlungsexperte auch mit Geiselnehmern verhandelt. Die Geiselnahme in Zitzers hat er über die Medien mitverfolgt. Luca Laube hat heute mit dem Matthias Schranner über die Arbeit von so einem Vermittler bei einer Geiselnahme geredet.
Matthias Schranner, ein Geiselnehmer, hat Leute gefangen gehalten in Zitzers während Stunden. Die Polizei kommt dort her, muss mit dem Mann verhandeln. Wie geht man so etwas an?
Wichtig ist dabei, dass so ein Geiselnehmer, der macht das ja auch nicht oft. Das ist für den auch eine neue Situation, da weiß er auch nicht weiter. Und wenn Menschen nicht weiter wissen, dann drohen sie meist. Das heißt, am Anfang ist wichtig, die Stressdosis zu minimieren, diese Drohung wieder rauszunehmen und wirklich in einen Verhandlungsmodus wiederzukommen.
Wie macht man denn so etwas?
Das Wichtigste ist, dass man diesen Stresslevel eben reduziert. Stress heißt ja, ich sehe eine Gefahr. Man muss die Gefahren reduzieren. Zum Beispiel sich entscheiden zu müssen, könnte eine Gefahr sein. Das heißt, man sagt dem Geiselnehmer, dass er sich jetzt noch gar nicht entscheiden muss, sondern dass wir erst in aller Ruhe darüber sprechen und er sich dann entscheiden kann.
Was für eine Rolle spielt es, wenn dort Leute wirklich gefangen gehalten werden? Auf was muss man speziell achten?
Also das Wichtigste ist, dass man mit dem Geiselnehmer spricht und nicht über die Geisel spricht. Weil sonst wird die Geisel zu wichtig und wenn es vielleicht sogar Beziehungstat ist, wie es da ja wahrscheinlich war, dann wird die Beziehung noch stärker Bestandteil der Verhandlung. Das will man ja nicht. Man will ja den Geiselnehmer wichtig nehmen, man will den Geiselnehmer auch sehr, sehr schätzen. Es ist eine sehr respektvolle Verhandlung. Deshalb spricht man über ihn und nicht über die Geisel.
Das ist rund 8 Stunden gegangen, der Vorfall in Zitzers. Ist es etwa das, was Sie auch kennen vom Zeitrahmen her?
Das ist der normale Zeitraum. Also unter 3 Stunden ist es fast nie, weil man einfach ein bisschen braucht, bis die Leute sich beruhigen. Es ist auch oft so, dass Leute auch unter Drogeneinfluss stehen, also vielleicht Alkohol getrunken haben und der Alkohol innerhalb von ein paar Stunden auch dramatisch abgebaut wird. Dann werden die Leute wieder zugänglich, werden wieder auch wieder rational. Und so 5 bis 8 Stunden ist so der Zeitraum, wo man sagt, das ist der normale Zeitraum.
Und was ist denn während deiner Verhandlungen in so einem Zeitraum, was ist dort das oberste Credo?
Das oberste Credo ist, den Geiselnehmer zu stabilisieren. Das heißt, man beschäftigt ihn ständig. Also man kommt ständig mit neuen Forderungen, braucht ständig neue Informationen, will ständig etwas wissen. Weil wenn man den zu lange allein lässt, dann kann es passieren, dass er tatsächlich außer Kontrolle kommt. Und der Geiselnehmer braucht Kontrolle und er muss sehr, sehr eng geführt werden. Sehr nett, sehr höflich, aber sehr, sehr eng.
Die Polizei hat wählen, dass der Mann aufgibt, dass er die Aussichtslosigkeit von seiner Tat sieht. Ist das so einfach?
Also man sagt ihm nicht, dass er keine Möglichkeiten hat, sondern man gibt ihm die Entscheidungsmöglichkeit. Also man sagt ihm, Sie dürfen sich jetzt entscheiden, es gibt 3 Alternativen, Alternative 1, 2, 3. Und die sind natürlich alle nicht besonders positiv für den Geiselnehmer. Aber es ist immer noch besser, als tatsächlich vielleicht durch ein Spezialkommando dann überwältigt zu werden. Also man sagt ihm nicht, dass er keine Möglichkeiten hat, sondern genau das Gegenteil. Man sagt ihm, dass er Möglichkeiten hat, aber der Entscheidungsspielraum, in dem er sich bewegen kann, der ist eben sehr, sehr eng.
Jetzt ist das relativ reibungslos verlaufen. Niemand ist verletzt worden. Nach 8 Stunden ist der Mann rausgekommen. Ist das immer so oder gibt es einen Fehler, den man einfach nicht machen darf?
Also es gibt eine weltweite Statistik über Geiselnahmen und die besagt, dass 99% der Geiselnahmen positiv ausgehen, also im Sinne, dass das Opfer auch wirklich unbeschädigt rausgeht. Der Grund ist einfach der, dass die Geiselnehmer eben auch nicht darauf vorbereitet sind, den Ausweg selbst nie vorbereitet haben und deshalb auch ganz dankbar sind, wenn die Polizei einen Ausweg wieder aufzeigt. Natürlich, es gibt 1%, das sind dann die Leute, die ja wirklich tatsächlich überreagieren und gleich am Anfang einen Fehler machen. Das heißt, die meisten schwierigen Verhandlungen sind dann, wenn der Geiselnehmer gleich am Anfang in den ersten Minuten einen dramatischen Fehler macht, zum Beispiel schon schießt.
Wie wichtig ist es zum Persönlichkeit kennen von so einem Täter?
Die Persönlichkeit, also man versucht alle Informationen zu bekommen, man versucht das Umfeld absehen zu können, aus welchem Kulturraum kommt der, welche Verhandlungsspezialitäten gibt es da vielleicht, das natürlich schon. Aber ganz unter uns, so die Geiseln, der Geiseln immer an sich ist eigentlich immer der gleiche Typ von Menschen. Es ist ein Mensch, der aus dieser Situation, mit dieser Drohung in eine Situation gekommen ist, die er so nicht wollte, die er so nicht vorhergesehen hat. Es sind meist Menschen, die sehr, sehr stolz sind, die auch darauf stolz sind, was sie bisher in ihrem Leben geleistet haben und jetzt in Ausnahmesituationen sind. Das heißt, man steigt meist da ein, dass man den Leuten auch sagt, dass man sie schätzt und dass ja sonst alles sehr, sehr gut läuft. Und dann geht man mit dem Geiseln immer Schritt für Schritt wieder in sein normales Leben zurück.
Wenn Sie jetzt von dem Fall hören, so wie der abgelaufen ist, das, wo man jetzt weiß, ist das ein guter Einsatz gewesen?
Auf alle Fälle. Also wirklich Glückwunsch an die Kollegen von der Polizei. Sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, innerhalb von 8 Stunden ohne Personenschaden, das ist schon große Klasse.
Der Verhandlungsexperte Matthias Schranner da am Schluss also mit einem Kompliment. Und die Bündner Kantonspolizei bezeichnet ihren Einsatz in Zitzer selber auch als einen Erfolg. Sie will den Fall aber intern noch analysieren, um zu schauen, was wir bei einem nächsten Mal noch besser machen könnten. Sie hören das Regionaljournal auf DRS 1, auf SRF 1 natürlich. Es war 17:15 Uhr. Der Blick in Reste vom Osten. Die letzten 15 Jahre hat der Kanton St. Gallen aus Spargründen nur das Nötigste in die Spitäler investiert. Jetzt soll es mit dieser Pflästerli-Politik aber fertig sein. Fast 1 Milliarde Franken will die St. Galler Regierung in 6 verschiedene Spitäler im Kanton stecken. Philipp Inauen.
Die Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann hat gestrahlt, wo sie heute Morgen die Pläne präsentiert hat. Ein komplett neues Spital zu Krebs, fast ganz neues zu Altstädten, neue Gebäude am Spital Lind, zu Wattwil und am Kantonsspital St. Gallen. Auch das Ostschweizer Kinderspital kommt zum Zug. Es soll gerade neben dem Kantonsspital neu gebaut werden. Klar ist auch, die St. Galler Regierung will kein Spital zutun. Ein Spital in der Nähe von dort, wo man wohnt, an dieser Strategie wird die Regierung festheben, sagt Heidi Hanselmann. Spitäler zutun, so wie das die Industrie- und Handelskammer schon vorgeschlagen hat, wird die Regierung nicht und es bringe auch nichts.
Wir sagen, dass da für die Bevölkerung ein Mehrwert ist und dementsprechend ist die Schiene so sicher in Zukunft richtig gesetzt.
Die Industrie- und Handelskammer IHK hat unter anderem vorgeschlagen, dass ein paar Spitäler zugehen und zu ambulanten Gesundheitszentren umfunktioniert werden. Die Vorschläge von der IHK nehmen auf, wenn es dann um weitere Spitäler geht, die müssen in den nächsten Jahren saniert werden, sagt Heidi Hanselmann und bleibt damit eher im Wagen.
Wir dürfen nicht vergessen, der IHK-Bericht nimmt Spitalstandorte beispielsweise wie Rorschach, Wiel, Wallenstadt in Fokus, die gar nicht Gegenstand dieser Bauvorlage sind. Dementsprechend nehmen wir die Gedankenanstöße sicher mit. Unsere Strategie ist dynamisch, prozessorientiert. Gesundheitstrends müssen einfließen und die werden dann, wenn die Bauten anstehen, sicher wieder diskutiert werden.
Das heisst, Diskussionen über mögliche Spitalschliessungen könnten gleich noch weitergehen. Denn nämlich, wenn über die Sanierung der Spitäler Florville, Rorschach und Wallenstadt diskutiert wird. Das ist aber noch weiter weg. Vorläufig geht es um die knapp Milliarden, die in den nächsten 30 Jahren investiert werden sollen. Und zwar trotz der knappen Kantonsfinanzen. Aber auch wenn der Kanton St. Gallen sparen muss, die Investitionen sind kein Problem. Der Kanton müsse zwar Schulden machen, sagt der Finanzdirektor Martin Gehrer, aber es gäbe ja auch Einnahmen.
Da werden wir zwar eine Kapitalaufnahme machen am Markt, aber die Spitäler müssen auf der anderen Seite natürlich Mieten zahlen. Und die Mieten werden dann im Prinzip die Finanzierungen auch wieder decken.
Jetzt ist der Kantonsrat an der Reihe. Das Geschäft kommt im Februar ins Parlament. Das Volk kann dann über jedes von diesen 6 Bauprojekten einzeln abstimmen. Die Volksabstimmung dazu, die ist dann im Herbst nächstes Jahr geplant.
Der St. Galler Spitalplatz aufpolieren. Der Philipp Inauen hat berichtet. Das ist SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden. Es war 17:55 Uhr. Zu der Wetterprognose heute mit Claudia Stocker von SRF Meteo.
Der Dienstag fängt im Rheintal und zum Teil auch noch in der Surselva mit Hochnebel an. Der Hochnebel löst sich aber ziemlich schnell auf. Der Tag durch ziehen von Süden her immer wieder Wolkenfelder auf Graubünden. Lokal bringen die Wolken auch mal einen Platzregen. Vor allem in den Südtälern und im Engadin sind die Wolkenfelder ab und zu recht dick. Zwischen denen gibt es aber auch Phasen mit viel Sonnenschein. Temperaturen steigen am Nachmittag zu Valbella und zu Pontresina auf 12 Grad, zu Klosters und zu Meienfeld gibt es 15 Grad. Die 0 Grad Grenze liegt auf etwa 3200 Meter. Am Mittwoch geht es im ähnlichen Stil weiter, sonnige Abschnitte gemischt mit dicken Wolkenfeldern.
Und da nochmal die Meldungen vom Tag. Rund 10 Millionen Franken muss die Stadt Chur einsparen in den nächsten Jahren. Morgen will sie die konkreten Massnahmen vorstellen. Heute schon ist bekannt worden, dass das Personal der Stadt mit Abstrich beim Lohn rechnen muss. Weiter hat der Stadtpräsident klargemacht, dass man dringend neues Geld braucht. Das will man mit Gebühren reinholen. Auch eine Steuererhöhung wird wieder zum Thema. Die Gemeinde Santa Maria im Münstertal soll eine Umfahrung kriegen. Der Baustart ist für 2017 geplant. Gut möglich aber, dass sich das Projekt verzögert. Auf Anfrage hat es heute nämlich bei der Stiftung Landschaftsschutz geheissen, man werde sich mit einer Einsprache wehren gegen das Projekt. Seit ein paar Jahren fallen massenhaft Tausendfüßler über die Bündner Wohnhäuser her. Immer mehr Regionen in Nordbünden sind betroffen. Jetzt ist Herbst und dann geht es besonders los. Tausendfüßler haben Wandersaison und die Kammerjäger einen Haufen zu tun. Die Reportage dazu die finden Sie bei uns auf srf.ch, den News und Graubünden klicken. Und dort finden Sie auch alle anderen Beiträge von uns und unsere Sendungen. Dann sind wir schliesslich auch auf Twitter. Sie können uns folgen unter dem Stichwort Regionaljournal. Das wär's gsi von uns für heute. Wir sind auch morgen wieder für Sie da. Zum ersten Mal am 6:30, am 7:30, dann am 8:30 und wieder am Mittag. Einen schönen Abend wünscht Sarah Hauschild.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.